Ich habe jetzt Mareike Schemerus in der Leitung. Hallo.
Guten Tag.
Du hast ein Buch geschrieben, The Lord's Resistance Army, Violence and Peacemaking in Africa. Ja, gibt's nur auf Englisch und es geht halt um die LRE, The Lord's Resistance Army. Vielleicht kannst du erstmal so einen kleinen Überblick geben, was das genau ist.
Ja, die Lord's Resistance Army ist eine bewaffnete Gruppe, also kurz LRA hast du ja schon gesagt, eine bewaffnete Gruppe, die ursprünglich aus Uganda stammt. Und der Grund, warum vielleicht auch viele Menschen in Deutschland von der Lord's Resistance Army gehört haben, war eine große soziale Medienkampagne vor knapp 10 Jahren, die da hieß Kony 2012. Das war damals eins der viralsten Videos, die es je gegeben hat, die damals für die Festnahme des Rebellenführers Joseph Kony sprach. Und der zweite Grund, warum vielleicht das der ein oder andere in letzter Zeit mal in den Nachrichten gesehen hat, war, weil gerade ein Prozess abgeschlossen wurde vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen einen der Kommandeure der Lord's Resistance Army, Dominic Ongwen. Ein sehr kontroverser Prozess, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber die Lord's Resistance Army ist eigentlich die vielleicht mittlerweile tragischerweise die älteste bewaffnete Rebellengruppe Afrikas. Es gründete sich 1986 und kam aus einer Zeit des einer politisch sehr aufregenden und brutalen Zeit in Uganda. Da gab es dann diverse Machtübernahmen und Uganda ist ein Land, das sehr unterteilt ist nach Regionen. Da stehen sich die Regionen oft feindselig gegenüber und die Lord's Resistance Army formte sich damals als Widerstand gegen den Präsident Yoweri Museveni, der ja immer noch im Amt ist, einer der ganz alteingesessenen afrikanischen Präsidenten. Und die formte sich eben im Norden dieses Landes, um sich weiterhin gegen den Präsidenten aufzulehnen. Und dann ging wahnsinnig viel, sehr viel schief. Und die vielleicht bekanntesten Dinge über die Lord's Resistance Army sind, dass sie irgendwann anfingen, dann auch Zivilisten anzugreifen, also sozusagen ihre eigenen Menschen, für die sie eigentlich kämpfen wollten, woraufhin dann die Regierung sehr hart reagierte und für viele Jahre letztendlich die gesamte Bevölkerung des Nordens Ugandas, also fast 2 Millionen Menschen, in sogenannte Schutzdörfer einsperrte, die aber damals zur größten humanitären Katastrophe der Welt gehören. Diese Schutzdörfer waren also eben eigentlich keine Schutzdörfer, sondern waren eingefärbte Lager, in denen die Menschen aufeinander hockten. Und es war einfach eine weitere Möglichkeit, eine Bevölkerung, die dem Präsidenten nicht besonders wohlgesonnen war, komplett zu kontrollieren. Das war ein Riesenskandal, der 2003, 2004 sehr bekannt wurde, weil der damalige Untersekretär für die Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten nach Uganda reiste und eben erklärte, dies sei eine der schlimmsten humanitären Katastrophen, die er je gesehen hat. Und jetzt sind wir halt im Jahr 2021 und die Lord's Resistance Army
gibt's
immer noch, aber nur in kleinen Überresten.
Oder ich würde nochmal so ein bisschen zu der Geschichte zurückhaken wollen. Also so Lord's Resistance Army wird ja übersetzt mit Widerstandsarmee des Herrn. Es ist halt eine christliche, mystische Miliz, die halt unter anderem also sich spirituell auf die Holy Spirit Movement bezieht. Vielleicht kannst du erstmal ein bisschen noch darauf eingehen. Irgendwie ist das jetzt wirklich eine religiöse, christliche Gruppe oder wie verstehen die sich?
Ja, ich find immer diese Frage interessant. Ist es wirklich eine religiöse Gruppe? Wie würde man die Wahrhaftigkeit einer Religion bewerten? Das ist für mich eine Frage, die nicht besonders relevant ist für die, wenn man sich näher damit befasst, warum eine so brutale bewaffnete Widerstandsbewegung immer noch existiert in den Strukturen, die von einer ebenso brutalen Regierung geschaffen sind. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Aber das ist schon richtig. Es gab so einen Vorläufer der Lord's Resistance Army, das waren die Holy Spirit, das Holy Spirit Movement. Die waren eigentlich in der Mitte der 80er nur relativ kurz aktiv, aber sind sehr, viele können sich noch erinnern an die damalige Anführerin hieß Alice Laquena und erklärte sich von einem Geist besessen, der ihr eben helfen würde, auf die Hauptstadt zu marschieren und den Präsidenten zu stürzen. Aber für mich ist die Frage immer sie. Weniger wichtig, ist das nun wirklich Religiosität oder nicht. Das kann ich wüsste nicht, wie man das beurteilen kann. Ich weiß nicht, wie man das messen könnte, wie wahrhaftig die Religion eines jeden ist. Aber viel interessanter ist für mich, woher dann die Motivation kommt, woher sozusagen die, in welchen Strukturen wird dieser weiterhin bewaffnete Kampf immer weitergetrieben. Warum lässt sich das so wahnsinnig schwer lösen? Und natürlich sind da mystische Elemente dabei. Man muss sich das aber auch wirklich mal vorstellen, wie diese Kämpfer leben. Also die leben wirklich im tiefsten Dschungel in einem extrem abgelegenen Dreieck zwischen dem Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo und der Zentralafrikanischen Republik. Das ist ein extrem dünn besiedeltes Gebiet. Da ist Busch, da ist Dschungel und diese Kämpfer überleben da mittlerweile seit Jahrzehnten. Und da ist es vielleicht nicht so verwunderlich, dass sozusagen spirituelle Praktiken oder Rituale recht wichtig sind. Aber für mich ist diese Frage nach der Spiritualität weniger interessant und eigentlich auch immer eine Frage, die so ein bisschen die politischen Hintergründe fast ins Exotische zieht. Und das ist für mich wichtig zu sagen, das ist so brutal dieser Aufstand ist, das ist trotzdem, hat es tiefe politische Hintergründe. Und dass es so immer so weitergeht, ist auch ein Zeichen dafür, wie schwierig es ist, solche politischen Konflikte eigentlich zu lösen.
Okay, zu diesem politischen Hintergrund. Also es ist ein autokratischer Präsident seit Ewigkeiten in Uganda an der Macht. Aber also haben die sowas wie ein freiheitliches Programm oder wollen die nur bestimmte Ethnien, die dann halt sich rauslösen aus Uganda? Oder was genau ist denn diese politische Forderung?
Ja, also die politische Forderung hat sich über die Jahre immer schwieriger darstellen lassen, weil dieser Konflikt eigentlich wie eine Zange sich immer schärfer drehte und es immer schwieriger war, das auseinanderzubekommen. Also in den ersten Anfangsjahren, so vor allem in den 90er Jahren, hat die LRA auch mit großer Unterstützung der Zivilbevölkerung sich gegen den Präsidenten aufgelehnt. Da gab es dann auch einige politische Manifestos und so weiter, wo dann eher ein Programm erklärt wurde. Dieses Programm war nicht von dem Standard, dass man sagen könnte, okay, man könnte sich vorstellen, dass die irgendwann mal das Regieren übernehmen. Das ist alles sehr verwurzelt in ganz tiefem Ausschluss, einem sozialen Ausschluss, den eben diese ganze Bevölkerungsgruppe im Norden Ugandas erfahren hat. Aber was interessant ist, ist, dass halt über die vielen Jahre, die LRA jetzt existiert, diese politischen Forderungen sich eigentlich immer weniger artikuliert haben, aber stattdessen immer mehr fast der Lebenszweck dieser Rebellengruppe war, weiterhin Widerstand gegen diesen Präsidenten zu leisten. Also sozusagen, es war mir wurde das immer so erklärt, dass eigentlich jeden Tag, an dem sich die Rebellen halten konnten, am Leben halten konnten, war für sie schon ein Sieg. Und dann war immer die Idee, und das ist eben auch eine ganz andere Logik, diese Konflikte haben eine ganz andere innere Logik von Gewalt und Politik, aber die Idee war immer sozusagen, diesen Widerstand aufrechtzuerhalten, um dann irgendwann die Möglichkeit zu haben, die ganzen Probleme Ugandas auf den Tisch zu legen. Und diese Möglichkeiten hat es über die Jahre selten gegeben, bis auf einen sehr prominenten Friedensprozess, der so knapp vor 12 Jahren, 2006 bis 2008 abgeschlossen wurde, wo es eigentlich zum ersten Mal in diesem vielen Jahrzehnten Konflikt dazu kam, dass wirklich Vertreter der Lord's Resistance Army und Vertreter der ugandischen Regierung am Tisch saßen, um über diese Sachen zu sprechen. Und da wird es in diesem Prozess eigentlich haben wir gesehen, wie schwierig es ist, diese ganz tief verwurzelten Machtstrukturen zu überkommen. Da kam dann auch sofort die internationale Gemeinschaft, saß mit am Tisch und war, die internationale Gemeinschaft hat einen sehr speziellen Zugang zum Frieden schaffen und wollte eben Friedensabkommen schließen und wollte Unterschriften sehen und wollte ein Foto sehen, wo sich zwei Menschen die Hände schütteln und dann ist der Krieg abgeschlossen. Aber so kann man solche Konflikte einfach nicht lösen. Das ist viel zu einfach gedacht.
Ja, die sind ja bekannt dafür, dass sie halt Kindersoldaten rekrutieren. Also rekrutieren ist jetzt vielleicht ein bisschen beschönigend gesagt oder so. Und halt für die Brutalität. Also es ist bekannt, dass halt irgendwie Verstümmelungen gemacht wurden. Und dieses Rekrutieren von den Kindersoldaten bedeutet halt auch, dass viele von der Lord's Resistance Army halt selber als Kindersoldat halt als Kind entführt wurden und dann halt in diese Armee reingepresst worden sind und quasi einen Großteil ihres Lebens jetzt in dieser Armee schon kämpfen. Das hat natürlich auch besondere Auswirkungen auf diese Leute. Also die sind halt seit Kind irgendwie Soldaten. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, das ist genau der Fall. Also rekrutieren ist in der Tat ein schwieriger Ausdruck, denn da die meisten Kindersoldaten wurden irgendwann entführt, wobei auch da das Verhältnis zwischen, wie man sich sozusagen manchmal zur LRA bekennt und dann wieder raustritt, vielleicht etwas mehr Grauzone hat, als man sich das vorstellt normalerweise. Aber dieses Problem ist natürlich wirklich sehr präsent und das ist nicht speziell nur für diesen Konflikt, sondern das gilt ja für ganz viele dieser modernen Konflikte, die ja ganz anders sind als sozusagen die alten Frontenkriege, dass einfach Kinder oft wahnsinnig jung in diese Armeen gefasst werden und dann auch wirklich überhaupt gar nichts anderes kennen als nicht nur das Leben als Kindersoldat. Das ist die eine Sache. Und natürlich ist die eine Sache auch, so jung schon Gewalt verüben zu müssen unter Druck, ist natürlich hat natürlich einen wahnsinnigen Effekt. Aber was eigentlich für mich viel präsenter und wichtiger ist, dass man als Kind von vornherein in dieser Logik, die ich ja schon erwähnt habe, in dieser Logik des brutalen bewaffneten Widerstandes sitzt, dass man sozusagen sein ganzes Leben lang nur dieses Bush-Leben kennt und eigentlich denkt, dass die ganze Welt gegen einen ist und das gut und dass man den guten Kampf kämpft. Das ist ja die Logik von solchen Gruppen. Und das ist eben diese Spannung zwischen der Frage, wer ist eigentlich schuld, wenn ein solcher Kindersoldat schlimme, brutale Taten begeht? Das war jetzt eben eine ganz prominente Frage in dem Prozess gegen Dominic Ongwen, der genau diesen Fall absolut darstellt. Dominic Ongwen, der eben jetzt gerade vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag im Februar schuldig befunden wurde für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und jetzt im Mai wurde dann sein Strafmaß bestimmt. Aber Dominic Ongwen wurde als Neunjähriger entführt und hat da eben sein ganzes Leben lang in der Lord's Resistance Army zugebracht. Und das war eine der großen Kontroversen dieses Prozesses, dass eben natürlich diese Frage im Raum stand, inwieweit ist er Opfer und inwieweit ist er Täter? Und natürlich hat die Anklage gesagt, er ist hauptsächlich Täter. Er hat ja diese Taten begangen. Und die Verteidigung hat gesagt, er ist vor allem Opfer, denn nur weil er als allererstes Opfer war, war er in einer Situation, wo er auch einfach nicht die Wahl hatte, diese Taten nicht zu begehen. Das ist dann natürlich, wenn es juristisch auseinandergepackt wird, ist es so ein bisschen technokratisch, aber letztendlich ist es ja eine ganz große, wichtige Frage für Justiz. Inwieweit, wann ist man schuldig, wenn man sich in einer Situation eigentlich befindet, in der man nicht nur vielleicht noch nicht besonders viel Urteilsfähigkeit hat als Kind, aber vor allem auch eigentlich keine Wahl hat. Es ging ja für ihn darum zu überleben. Er hätte keine Wahl gehabt, als diese Taten, die von ihm verlangt waren, zu begehen. Und das wird nach wie vor, das wird, glaube ich, dieser Prozess war so der erste richtig große, spektakuläre Prozess des Internationalen Strafgerichtshofs. Der hat ja auch sehr große Anfangsschwierigkeiten gehabt. Hat nach wie vor, hängt ihm immer noch der Ruf an, eigentlich zu politisch zu agieren. Im Fall von Uganda ist dieser Ruf oder ist dieser Vorwurf besonders stark, weil ich hatte ja eingängig gesagt, was so die Taten auf der Seite der Regierung waren, aber es gab eben vom Internationalen Strafgerichtshof keinen Haftbefehl für irgendjemanden aus der Regierung, für irgendjemanden aus der Regierungsarmee, sondern nur für 5 der Rebellen. Deswegen aus all diesen Gründen, da kam jetzt zum ersten Mal in der ja immer noch relativ neuen Institution Internationaler Strafgerichtshof wahnsinnig viele Kontroversen zusammen. Deswegen wird uns dieser Prozess in der langfristigen Analyse, in der historischen Analyse noch lange begleiten. Und Dominic Ongwen selbst hat jetzt auch erstmal Berufung eingelegt. Er hat ein sehr hartes Strafmaß bekommen von 25 Jahren und hat jetzt eben dagegen erstmal Berufung eingelegt. Aber diese große Frage, was macht man mit Kindern, die gezwungen wurden und dann eben ihr ganzes Leben in einer ganz bestimmten Logik verbracht haben? Wie kann man die zur Rechenschaft ziehen und soll man das? Die bleibt natürlich nach wie vor offen zur Debatte.
Ja, dass das schwierig ist, das vor Gericht zu verhandeln, das leuchtet mir schon ein. Ja gut, das würde ich mal so als Schlusswort nehmen. Oder hast du noch irgendwas, was dir noch unter den Fingernägeln brennt, was du noch loswerden willst?
Also ein wichtiger Punkt, den ich sehr gelernt habe beim Beobachten der Lord's Resistance Army, ist, was ich kurz schon ansprach, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, im momentanen internationalen System eigentlich Frieden zu schaffen. Eigentlich ist das klingt immer so wohlwollend zu sagen, es gibt Friedensverhandlungen, ein Friedensabkommen. Das ist aber eigentlich kein besonders vielversprechender Prozess. Da gibt es viele, viele Dinge in der internationalen Maschinerie, die eigentlich justiert werden müssen, um es einfacher zu machen, um solche Art von Kriegen tatsächlich zu lösen. Das brannte mir noch unter den Fingernägeln.
Okay, soweit Mareike Schomeros zur Lord's Resistance Army. Mareike Schomeros ist unter anderem Vice President at the Busara Center. Sehe ich hier gerade im Internet. Okay, dann recht herzlichen Dank und dir noch einen schönen Abend